ja, und wir hätten für dich, du solltest das Klößchen sein. Ich wäre gern Tim. Nein, du bist das Klößchen.
Wir haben uns in der Straße, haben wir Leute beschatten gespielt. Ja, also einfach ja, Leute, die langgelaufen sind. Und dann sind wir denen hinterher, wir durften aber nie über die große Straße, weil wir über die große Straße waren einfach lost für immer.
Also ich liebe einfach die Vielfältigkeit. Das ist großartig. Also wenn ich einen Film gedreht habe, bin ich wieder froh, wenn ich so jeden Tag schluffig irgendwie ins Studio gehen kann, mit einem Kaffee in der Hand und so meinen Rhythmus habe.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörspielplatz. Dennis ist am Start heute.
Hallo, hallo.
Hallo. Und wir haben einen fantastischen Gast, einen Wahnsinnsgast, muss man wirklich sagen, wenn man sich mal seinen Lebenslauf anguckt. Manu Lubowski ist bei uns zu Gast und erstmal hallo.
Hallo zurück. Schön, dass ich hier sein kann.
Danke. Schön, dass du da bist. Wir quatschen gleich. Für alle, die erstmal überhaupt gar nicht wissen, wer du bist, haben wir hier eine kleine Vorstellungsaudio vorbereitet. Da hören wir mal ganz kurz rein.
Manu Lubowski ist Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Schon als kleiner Junge war er in verschiedenen Rollen zu hören. Seine bekannteste ist wohl diese hier.
Das ist nun der einzige Tag, an dem ich mal ausschlafen kann. Und da kommen Sie mit Ihrem Hühnerkram.
Hallo, hier bin ich. Gibt es was zu essen?
Als Willi Sauerlich, aka Klößchen, ist er seit 40 Jahren Teil der Detektivtruppe TKKG.
Mann, Tarzan, jetzt muss ich erst einmal 2 Tafeln Schokolade essen. Eigentlich hier 3, aber da ich auf meine Figur achte, genügen 2. Außerdem sollen Sie sich ja nicht einbilden, dass ich Angst vor Ihnen habe.
Aber nicht nur hinter dem Mikrofon kennt Manu Lubowski sich aus, sondern auch vor der Kamera. Verbotene Liebe, Notruf Hafenkante oder Pastewka sind nur einige Schauspielbeispiele einer ganzen Liste.
Wir haben uns ja noch gar nicht kennengelernt, Schätzlein. Bitte, ich habe das jetzt, glaube ich, nicht. Also, mein Name ist Schätzlein, du kannst mich aber Schnuckiputz nennen, wenn du mir Frühstück ans Bett bringst.
Apropos Liste, von der Liste von Manu Lubowskis Synchronrollen fangen wir hier gar nicht erst an. Es sind unzählig viele. Er gehört zum Who is Who der deutschen SprecherInnen-Szene. Na gut, ein Beispiel habe ich.
Kommt, Stark. Sterbt lieber mit dem Schwert in der Hand. Wenn ihr meinen Herrn weiter bedroht.
Bedrohen?
Etwa, dass ich deinen Herrn aufschlitzen werde vom Sack bis zum Scheitel und nachsehen werde, woraus die Starks gemacht sind.
Hier in der Rolle des Jaime Lannister in Game of Thrones. Genug Stoff zum Besprechen gibt es allemal. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Manu Lubowski.
So, das war schon mal ein kleiner Überblick. Ist es fair zu sagen, dass zumindest aus Hörspielsicht bist du am bekanntesten durch deine Synchronisation von Klößchen bei TKKG. Würdest du da zustimmen?
Also vom Namen her ganz sicher, vom Aussehen eher nicht, weil es ist ja nur die Stimme. Und ganz ehrlich, über 40 Jahre, das ist einfach so ein langer Zeitraum, das manifestiert sich natürlich bei ganz vielen oder mittlerweile jetzt auch schon bei mehreren Generationen. Deswegen ist das bestimmt das Bekannteste.
Ja, TKKG ist für mich auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung, die sehr stark ist. Ich habe sehr viel TKKG gehört und ich weiß, gerade hier bei uns im Haus wird man damit immer so ein bisschen belächelt, weil wir haben hier sehr viele 3-Fragezeichen-Fans.
Ja, sind immer die 2 Lager, ja, genau.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe auch 3 Fragezeichen gehört. Als Kind war das für mich beides cool. Nur so als Erwachsener war dann immer so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe immer so den Eindruck, TKKG war immer so ein bisschen nicht so smart wie die 3 Fragezeichen. Die 3 Fragezeichen heißt immer, ja, die waren so schlau und so und bei TKKG hat es halt immer Tarzan so. Und
ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Weißt
und Gabi steht auf Tarzan.
Und man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen, wenn man TKKG geil fand.
Ja, ja, weil es ein bisschen naiver ist. Ja. Aber das ist auch, glaube ich, das Geheimnis bei TKKG. Ist ja jetzt immer noch so. Die 2 Lager, also das sind die größten Lager, es gibt auch noch 5 Freunde und so weiter und so fort. Ich war ein großer 5-Freunde-Fan, muss ich sagen. Ich habe auch gerne 3 Fragezeichen angehört, weil ich kannte ja meine Geschichten, das war ein bisschen langweilig. Und ich mochte immer das Internationale, also 3 Fragezeichen natürlich USA und 5 Freunde England, das fand ich immer ganz spannend. Aber die 2 Lager sind, unabhängig davon, dass ich das immer ganz witzig finde, es ist trotzdem alles noch ein Hörspiel. Also ich weiß nicht, ob einer sich dann irgendwie cooler oder weniger cool vorkommen muss.
Aber generell nicht, womit man angeben kann.
Nee, nicht aber wirklich. Es ist ja immer noch so, bei TKKG, das war nie so gruselig. Das ist so der Hauptunterschied. Ich sehe das bei meiner Frau, ich muss ganz oft mit meiner Stimme noch einschlafen, weil die sich das immer noch anhört. Und du kannst TKKG zum Einschlafen im besten Sinne anhören und du kommst runter. Es ist nicht so, dass du, und jetzt passiert da wieder was und so, der Puls geht hoch, sondern es ist eher so, es läuft so und es macht Spaß und du weißt, es wird immer gut ausgehen.
Ja.
Und das ist das Prinzip und das ist auch vielleicht das Erfolgsrezept. Da bin ich ein paar Mal schon gefragt worden, warum sich das so lange gehalten hat. Weil wir uns einfach treu geblieben sind. Das ist das Tick, Trick und Track-System, habe ich immer gesagt. Es würde nicht funktionieren, wenn die plötzlich, was weiß ich, völlig andere Charaktere werden und dann, was weiß ich, super mutig oder super lieb oder sonst. Die müssen erhalten bleiben. Ja. Können sich natürlich ein bisschen in die Moderne gebracht werden und moderner werden, aber sie müssen sich selber treu bleiben.
Was du gesagt hast, stimmt total mit diesem Nationalen. Also jetzt, wo du sagst, fällt mir das auf, das TKKG ist ja, spielt ja in Deutschland, während die drei Fragezeichen, Rocky Beach ist amerikanisch. Mhm. Vielleicht ist das auch was, wo ich als Kind auch ein bisschen mehr noch connecten konnte, weil man einfach, ist relatable.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich macht es doch keinen Unterschied eher, oder? Als Kind ist mir das gar nicht aufgefallen, dass Bob Andrews ein englischer Name ist und das vielleicht in den USA spielt. Ist dir das aufgefallen als Kind? Ich habe da keinen Unterschied.
Also nicht so bewusst. Aber eher unterbewusst, also dass du einfach, die Namen klingen anders, du hast sowas wie der Kommissar, also so Sachen, die man dann auch aus Krimiserien kennt und was halt tatsächlich ein Faktor war, ich habe auch die Serie geguckt, damals mit Fabian Harlow als, Harlow.
Als Fabian, Tim, ja, als das Tim. Fand ich sehr mutig, ein Blonder, der dann Tim, das fand ich,
Das war ein bisschen komisch, aber hat mich als Kind damals nicht gestört und wie die dann mit ihren Rennrädern so durch Deutschland gefahren, das hatte schon so deutsche Kinderkrimi-Serien.
Naja, und das könnte in deiner Stadt auch passiert sein. Das ist, glaube ich, auch das Rezept. Das könnte einfach eine Jugendgruppe sein, die du irgendwie aus der Schule kennst.
Näher dran.
Aber ich mochte eben immer das weiter weg eher. Dadurch, dass ich auch schon sehr früh angefangen habe zu synchronisieren und habe natürlich sehr viele Filme gesehen auch. Ich bin ein Kind der 80er, ich bin nur mit Filmen aufgewachsen und gerade natürlich mit den ganzen Ami-Filmen, weil damals hatten wir Arthouse und die Sachen haben mich einfach gelangweilt, deutsche Serien sowieso damals. Wobei es gab ein paar nette, das war so Familienzeit dann, aber sonst bin ich mit Star Wars, mit James Bond, mit den Dingern aufgewachsen natürlich.
Du bist 69, also bist so knapp 10 Jahre älter als wir so. Ja, aber trotzdem kann ich da auf jeden Fall connecten, waren halt ein bisschen
jünger. Ich darf bei euch sein, danke.
Wie war das deine, war TKKG das erste, was du so in die Richtung gemacht hast?
Meinst du jetzt Hörspiel?
Ja, also Synchronisation.
Ich habe mit 4, glaube ich, angefangen.
Ach, krass,
schon. Ja, mein Vater war Regisseur, meine Mutter Schauspielerin und mein Vater hat selber auch Hörspiele aufgenommen und da habe ich mit so kleinen Sachen angefangen und beim Synchron war meine Mutter dabei, hat mir das vorgesagt und ich habe es einfach nachgesprochen, ich konnte noch nicht lesen und so bin ich da reingerutscht. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist ziemlich gut, das Langzeit nicht so und ich bin so reingerutscht einfach und dann ging das, wurde das immer mehr. Meine Schwester ist dann die Biene Maya geworden damals in 77 oder sowas und ich bin ab und zu mitgegangen oder weil wir sie abgeholt haben. Und da war damals ein Riesenmangel an Kindersprechern. Und die haben mich gefragt, willst du es nicht mal irgendwie versuchen? Hast du ja schon ein bisschen Erfahrung bei deinem Vater? Und dann bin ich da so reingerutscht. Und dann kamen die ersten großen Sachen mit Marco damals. Das war so eine Zeichentrickserie.
Ciao Marco.
Ciao Marco, ciao. Mhm. Genau. Und dann Tao Tao und solche Sachen. So wird das immer größer. Und so kam das dann auch mit Heike Dine Körting im Übrigen. Weil sie mich schon kannte von Kassetten und also mit TKKG.
Ist sie auf dich zugegangen oder?
Ja, genau. Und ohne Casting oder irgendwas, sondern sie kannte die Stimme. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich, das muss ja 80 gewesen sein, glaube ich, oder so.
81.
Wir sind Ostern weggefahren in Urlaub und ich wollte irgendein Buch mitnehmen. Und da habe ich gesehen, TKKG. Ist völlig neu auf dem Markt gewesen, die Bücher. Und das ist ja ganz spannend. Dann habe das im Urlaub gelesen und fand das ziemlich geil. Und dann, wirklich eine Woche später, nach dem Urlaub, hat Heike Dine angerufen und hat gesagt, du, wir machen hier eine neue Hörspielserie, hättest du Lust, hier nach Hamburg zu kommen? Was natürlich auch aufregend war, dann immer hinzufliegen und so. Und und wir hätten für dich, du solltest das Klößchen sein. Ich wäre gern Tim. Nein, du bist das Klößchen.
Ja, das wollte ich fragen, ob man da vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, dass man nicht der Superheld ist quasi.
Ja, klar. Erstmal ja. Also ich habe das ja auch nie, ich habe schon relativ viel gearbeitet, als ich jung war, aber ich habe das nicht als Arbeit gesehen, sondern ich bin wirklich eingetaucht in die Welten. Das fand ich super.
Das ist ja auch eine ganz andere Erfahrung, als wahrscheinlich dann alle deine Freunde und Klassenkameraden machen zu dem Zeitpunkt. Die machen, weiß ich, erstens mal gar keine Jobs wahrscheinlich in der Regel, die gehen spielen und du fliegst in eine andere Stadt, um dort irgendwas einzusprechen.
Das war total. Also es war wirklich, das war alles. Und dann bist du abends nach Hause gekommen. Meistens sind wir damals noch übers Wochenende mit meiner Mutter auch, die musste dabei sein, weil ich so jung war. Und dann warst du wieder zu Hause in München und hast gedacht, boah, was hast du denn gerade gemacht? Das ist ja krass, eigentlich schnell mal nach Hamburg und wieder zurück. Also es war schon schön, aber ich habe es teilweise gehasst, weil ich Flugangst hatte und es war furchtbar damals. Und deswegen habe ich ganz lange auch mit Hamburg gehadert, weil immer so die Erinnerung war mit dem Hinflug und so nicht so schön und immer Wind. Und habe eigentlich meinen Frieden mit Hamburg erst so vor, ich weiß nicht, 15 Jahren gemacht, durch das Karolinenviertel. Mhm. Hatte ich einen Shoot und wir sind da durch. Und habe ich gedacht, oh, geil, ist ja Wahnsinn. Und habe dann immer mehr so Schanze und so weiter. Und das fand ich so cool. Gerade der Kontrast in Hamburg, einfach dieses Hanseatische. Und dann habt ihr da so eine krasse linke Szene. Mhm. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt mittlerweile, Gott, jetzt fliege ich so viel, dass das ist auch schon wurscht ist.
Du warst damals 11, 12, als 11, das losging? 11, ja. Das macht ja Sinn, aber du sprichst den ja immer noch.
Das macht Sinn.
Wie funktioniert das? Das ist ja bei den drei Fragezeichen auch so. Wie macht ihr das? Wie bleibt eure Stimme so gleich?
Naja, also wenn du die ersten Folgen anhörst, dann bleibt sie nicht wirklich gleich.
Aber da klingst du wie ein Junge. Mhm. Also jetzt bist du ja, du hast ja eine tiefe männliche Stimme.
Das liegt eigentlich an den Texten. Also es wird ja nichts verfremdet oder sowas. Aber Klößchen oder überhaupt die Dialoge sind ja jugendgemäß geschrieben und gerade Klößchen ist ja auch so ein bisschen naiv. Dann, hey, lass mich nicht allein, ich will Schokolade. Dann bist du automatisch etwas höher, weil du in diesen Duktus reinkommst. Und ich meine, das ist natürlich geil nach 40 Jahren. Da brauchen wir nicht 10 Minuten irgendwie reinzukommen, sondern wir setzen uns hin und wir sind dann einfach Tim oder Klößchen oder Karl und Gabi, das ist ein großer Vorteil. Und dass wir uns wirklich auch sympathisch sind. Also das große Glück hast du manchmal auch nicht. Du machst halt deinen Job, das funktioniert auch gut, aber wir hassen uns wie die Pest. Mhm. Und das ist da nicht. Und das haben wir jetzt auch gerade jeder für sich eben auch bemerkt, als wir auf Tour waren letztes Jahr. Also so viel waren wir nie zusammen. Wir sind dann mal einen Nachmittag oder einen Tag oder mal zwei Tage zusammen. Aber dass wir en suite 20 Tage zusammen sind, das ist ja eher selten. Und es hat super funktioniert, weil wir von ganz allein gemerkt haben, wenn der eine mal irgendwie will ein bisschen reden oder der will seine Ruhe haben. Wir hatten ja so einen schönen großen Tourbus. Da konnte jeder so sein Ding machen. Das war toll. Mhm. Ist vielleicht für andere manchmal auch ein bisschen schwierig, dann reinzukommen. So in diese Gemeinschaft. Aber für uns war das großartig.
Du hast ja gerade noch aus deiner Kindheit erzählt, wie war das auch vielleicht von Nachteil, bei der TKKG mitzuspielen? Ich meine jetzt, Kinder können ja manchmal ganz schön fies sein und ich kann mir vorstellen, wir hatten, als ich in der Grundschule war, jemanden, der oder die hat bei Die Kinder von Bullerbü mitgespielt im Fernsehen und das fanden wir alle ganz toll, aber wir konnten es nicht zugeben und deswegen haben wir sie geärgert.
So aus Eifersucht.
Ja, genau. War das bei dir auch so?
Ja, also was TKKG angeht, das haben die meisten gar nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, die haben gar nicht geschaut, wer spricht denn das. Das war einmal dann, da ging es ein bisschen los, aber da war ich dann schon zu alt. Da war ich 16, glaube ich. Da haben wir, bin ich von der Schule befreit worden, weil wir eingeladen worden sind zur Frankfurter Buchmesse, weil wir 3, 4 goldene Schallplatten bekommen haben. Und das war das halt so offiziell und dann hat das jeder mitbekommen eben. Aber das war, nö, also ich glaube, ich war selber der Bulli in der Schule, deswegen haben die anderen nichts irgendwie bei mir versucht.
Wie passt denn das eigentlich zusammen? Also wenn ich jetzt mal so gucke, was du auch als Synchronsprecher gemacht hast, da sind Rollen dabei. Also ich nenne jetzt mal nur eine, um die Diskrepanz zu zeigen, Jamie Lannister. Mhm. Was haben Jamie Lannister und Klößchen gemeinsam?
Dass sie sich treu bleiben, glaube ich. Aber stimmlich wenig. Ja. Und ganz großartig muss ich sagen, Jamie Lannister, ich habe das am Anfang gar nicht kapiert hier mit Game of Thrones. Ja. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wann wir da angefangen haben, ist ja schon länger her, sagt meine Freundin, oh, sag mal, kennst du die Serie Game of Thrones? Sag ich, ja, Schatz, ich mach da mit. Und sie, was, wer bist denn du? Sag ich, ja, Jamie Lannister. Was? So, und dann hat sie gesagt, das musst du dir unbedingt mal anschauen, weil ich habe ja immer nur meine Szenen gesehen. Das ist ja relativ übersichtlich. Und ich habe mal dann eine Folge angeschaut und habe gedacht, Wahnsinn, wie komplex diese Geschichten sind. Und da war ich bin selber fast ein Fan geworden. Hm. Und was jetzt Jamie Lannister angeht, war das natürlich mit die tollste Rolle, weil vom Königsmörder, von dem absoluten Arsch, hatte sich so positiv entwickelt. Das ist ja unfassbar, den Weg, den er da hinter sich gekriegt hat. Und deswegen war das sehr spannend für mich. Aber vom Arbeitsaufwand war das gering, weil, wie gesagt,
hast auch Glück gehabt, dass du einen Charakter hattest, der relativ lang gelebt hat da in diesem Umfeld.
Jedes Mal immer hat man gedacht, sieht nicht so gut aus. Ich habe ja gedacht, dass er von seiner Schwester gekillt wird, gerade so in den letzten Staffeln. Aber dann ist es anders gekommen. Ich muss auch sagen, ich bin also vom Ende sehr enttäuscht gewesen.
Ja,
das war so lalala, lalala, lalala.
Wie früh hast du dann schon das Drehbuch gekriegt? Also wie früh warst du einer der wenigen, die in Deutschland wussten, was passiert?
Also das hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert. Am Anfang war das völlig egal. Und zum Schluss war das wirklich höchste Sicherheitsstufe mit Handy abgeben, Sachen Konventionalstrafe unterschreiben. Und wir haben also Bücher sowieso nicht bekommen, auch keine DVDs. Und das war teilweise auf schwarz. Entweder schwarz oder man hat nur den Mund gesehen. Und der Regisseur Jan Odle, ein ganz toller Kollege, der hatte auch keine Conti. Und das war sehr, sehr schwierig dann, weil du nicht genau wusstest, wer ist denn das jetzt? Also konnte man immer nur so raten. Dann wusstest du nicht, hauen die sich jetzt oder schlafen die miteinander, weil es manchmal dieselben Laute sind. Das war ein bisschen anstrengend.
Und man sieht manchmal nur den Mund, sagst du? Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dass du nur so den Mund siehst und alles andere, das
ist also rausgeschnitten?
Geschwärzt.
Krass. Ach so, geschwärzt. So ein fliegender Mund.
Was ein Aufwand.
Ja, wie bei Saturday Night Live oder so.
Ja, ja, genau. Und das ist aber, weil ich lebe ja natürlich davon, dass ich die Emotionen sehe in der Sicht.
Klar.
Und dem dann meine Stimme angleiche oder versuche es anzugleichen. Und das war schon ein bisschen ätzend, beziehungsweise wir hatten auch ganz viele Retakes dann auch, weil nee, das war doch anders, die Stimmung war anders oder du musstest so und so oder du warst es nicht mal.
Du musst wahrscheinlich auch verschiedene Sachen dann anbieten. Mach mal eine aggressive, eine mittelaggressive, eine nettere oder so.
Nee, da haben wir uns komplett auf den O-Ton verlassen.
Ah, okay.
Aber wenn dann großes Kampfgedings noch drüber ist und du nicht nur den reinen Ton hast, ist es halt schwierig. Aber wenn du dann anfängst mit mehreren Varianten, also das ist, du kommst ins Tausendste dann eigentlich. Und das ist dann auch schwierig, weil auch mit den ganzen Wiederholungen, das ist beim Drehen, beim Synchron, bei allen Leute, die sich dann immer ausmehren, machst du nochmal, nee, machst jetzt mal so und dann hast du die 12. Version und genommen wird die 1. Version oder die 2. Ich halte davon nicht. Es wird nicht besser, würde ich mal sagen.
Und bei TKKG sitzt ihr dann alle in einem Raum, könnt ihr also euch sehen? Das hilft auf jeden Fall, oder?
Das ist ähnlich wie hier, dass wir an einem Tisch sitzen. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich separiert, das sind die Nebenfiguren nicht dabei, aber sonst sind wir alle zusammen. Also auch die Nebendarsteller sind auch dabei und du merkst es auch, weil also wenn wir zu viert sind und wir verhören jemanden oder sonst irgendwas, sind es ja manchmal ganze Absätze dann auch. Und wir versuchen jetzt ohne die Kollegen zu reagieren, aber es wird nie so eins zu eins sein, wenn du mir was sagst und ich kann da sofort rein reagieren und so werden die unsere Reaktion eher reingeschnitten.
Ja.
Ich finde das nie so.
Das ist auch bei Podcasts
lebendig.
Auch oft so. Also ich mache Podcasts, wo man Leute nur zugeschaltet ist, aber man sieht sich gar nicht, man hört sich nur.
Ja.
Wie oft man sich da allein schon ins Wort fällt oder so, weil du merkst ja auch schon am Sehen, du siehst an der Gestik, am Mundöffnen oder so, merkst schon, der will was sagen
genau,
oder so.
Ne?
Ja. Das sind so kleine, subtile Dinge, die fehlen, wenn man sich eben nicht angucken kann. Und da muss man an der Stelle nochmal sagen, danke, dass du gekommen bist, ne, den weiten Weg aus München hier nach Hamburg, weil wir haben dir auch angeboten, das über Zoom oder whatever zu machen, aber du hast gesagt, nee, ich will euch in die Augen gucken.
Ja, danke euch, dass ihr das möglich gemacht habt, weil mir das einfach lieber ist. Also ich bin immer noch, ich bin so sozialisiert oder ich bin nicht so kreativ, wenn das so steril ist. Also klar, im schlimmsten Fall macht man Zoom, aber solange die Möglichkeit ist, dass man wirklich zusammen in einem Raum sein kann, sich ansehen kann, finde ich das sehr angenehm, weil das ist ein anderes Gefühl für mich einfach. Ich fühle mich besser.
Ja, sehr, sehr cool. Du hast Marco angesprochen.
Oh Gott, ja.
Ja, weil ich muss das nochmal erwähnen, weil du warst ein Teil meiner Kindheit, ohne dass ich das also wusste jetzt wo ich das sehe, weil ich habe mit Ciao Marco, also ich sag mal Ciao Marco, das war ist meine erste Kindheitserinnerung, da war ich 3 oder so. Als
kannst du nochmal, worum geht's da?
Es ist ein Waisenjunge, ich weiß es nicht mehr so genau.
Er ist ein, spielt in Italien eigentlich, Marco, und seine Mutter, der Familie geht's nicht gut.
Ist ein Anime.
Und geht deswegen, nimmt eine Stelle in Südamerika an, irgendwie in Buenos Aires. Ich hatte damals so Schwierigkeiten, Buenos Aires auszusprechen. Hm. Ja, und geht dorthin und wir hören aber nichts mehr von ihr und ich mache mich auf die Suche. Ich fahre auf einem Schiff rüber nach Südamerika und suche meine Mutter. Und da geht das über 52 Teile, dass ich meine Mutter irgendwie suche und irgendwann dann finde, glaube ich auch. Oder ist sie gestorben? Ich weiß es nicht.
Ich weiß, es ist so lange her.
Teilweise echt traurig.
Ja, also,
teilweise
war ich drin,
musste weinen, emotional, weil das so traurig war.
Ja.
Auch der sein Lieblingsesel, der dann plötzlich gestorben ist und das war furchtbar.
Es war ganz traurig, lief glaube ich abends irgendwie um 18 Uhr auf ARD oder ZDF und das war so immer so ein Ritual, wir durften das gucken und dann ging es ins Bett. Und das
in den 80ern, oder?
In den 80ern.
Genau. Ein Anime auf ARD oder ZDF, ja, ja, kann so. Ich mich voll nicht dran erinnern.
Naja, es war glaube ich 79, so 80,
oder?
Nein.
Also so wie Heidi oder wie?
Ja, so genau, ja? Okay. In dem Stil.
Es waren auch dieselben Zeichner.
Also Anime ist halt japanische Zeichentrickserie, ja, würde ich mal sagen.
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber super.
Also das Lied, wenn du das hörst, oder wenn, also könnte ich mir vorstellen, dass das schon mal...
Ja, wahrscheinlich.
Schon ich mal hatte lustigerweise mit Marco... Ich hatte, es gab die Märchenstunde auf ProSieben. Das war so eine Verarsche von des Buchs von Märchen einfach. Und ich hatte bei Zwergnase mitgemacht als Zwergnase. Und was war super, wir haben in Prag gedreht. So, und ich habe eine Drehbuchbesprechung mit dem Regisseur Cyril Boss und Philipp Stennert, Doppelregie. Und ich lese das so durch und Zwergnase, bevor er, es ist ja der schöne Jakob, total eitel, arrogant und so weiter, ist auf dem Marktplatz und fängt an zu singen und singt Ciao Marco Ciao. Sag ich, ist ja geil, also wusstet ihr? Und der, was denn? Ja, Ciao Marco Ciao. Ja, ja. Ja, ich hab das gesprochen. Du hast das gesprochen, das war ein reiner Zufall. Und dann habe ich das Lied eben dann im Film nochmal singen dürfen, quasi. Ja. Für die Groupies da in dem Ding.
Du kannst singen.
Nein, ich singe nur, wenn der Raum sich leeren soll.
Ich lese mal noch ein paar Sachen vor. Ethan Hawke, bist du die regelmäßige Stimme oder nur einmalige Stimme?
Das war nur ab und zu.
Also Adrian Brody hast du gesprochen. Dann hast du, das, was ich auch sehr cool finde, du bist Night Owl bzw. Dan Dreiberg in Watchmen. Ich bin absoluter Watchmen-Fan.
Das war auch so ein Film, da hatten wir das nämlich auch also nur
Patrick
mit
Wilson.
Patrick Wilson, den hatte ich auch schon ein paar Mal gesprochen. Da war das auch so, dass wir nur die Münder hatten teilweise oder Schwarzbild. Aber das Comic ist 1:1 verfilmt worden und wir hatten das Comic in der Hand. Deswegen wissen wir genau, was passiert ist.
Sehr gut. David Tennant, Harry Potter. Also in Harry Potter hast du gesprochen. Anthony Jason Biggs. Aber in Jersey Girl, nicht in American Pie. Sean William Scott. Owen Wilson.
Ja, Owen Wilson ist Lightning, glaube ich. Lightning McQueen von Cars.
Ah ja, in Cars, ja. Die Liste ist, so krass, wie du alles gesprochen hast. Regelmäßig dann Ryan Eckgold. Kennt man hier Blacklist zum Beispiel. Ja, Patrick Wilson, hast die ganzen Horrorfilme gesprochen.
Ja.
Insidious und so.
Das ist so viel. Hast du das doch alles... wirklich alles selber mal gehört oder gesehen? Oder sind da auch ein paar Dinge bei, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt aber selber mir gar nicht mehr angeschaut?
Nee, die meisten Sachen habe ich nicht gesehen.
Die meisten?
Ja, denke ich mal. Aber oft vergesse ich das. Ich werde manchmal angesprochen oder von Kollegen, ja, da und da. Sag ich, wann soll denn das gewesen sein? Das ist wie so ein schwarzes Loch dann. Es ist aber auch so, es gibt ja manchmal auch, dass man Leute spricht, hat dann 20 Takes oder sowas und wenn ich dann 3 Termine am Tag habe, dann ist das auch irgendwie aus meinem Kopf dann wieder raus. Ich merke es dann nur, man muss ja die ganzen Listen angeben für die GVL, für die Verwertung. Da merke ich erst wieder, das hast du gemacht, das hast du gemacht. Beziehungsweise du hast dann manchmal auch so Empfehlungen, die du dann eintragen kannst und dann merkt man dann erst die ganze Masse.
Du bist Steve Sanders in Beverly Hills 90210. Du hast meine ganze scheiß Jugend begleitet. Von Ciao Marco, das ist ja mir gar nicht bewusst gewesen.
Ian habe ich jetzt beim Reboost nochmal gesprochen. Da waren die auch richtig gut, muss ich sagen. Also war ich ganz beeindruckt. Und jetzt Swamp Thing kommt jetzt, glaube ich, demnächst auch raus.
Mhm. Jeff Winger in Community.
Oh, das habe ich geliebt.
Jetzt das ist wirklich auf Netflix wieder.
Ja, das ist ja sehr nerdig, aber das ist total geil.
Der Riesenfan.
Ja. Das ist ja immer noch so, dass sie einen Film vielleicht machen wollen.
Ja, und das ist ja auch so, also Community ist ja auch sehr schnell. Ne? Also der Humor und so, das geht ja wirklich so Schlag auf Schlag. Da muss man ja richtig sich konzentrieren, damit du alle Gags und Punchlines irgendwie so mitkriegst.
Ja, ja. Und sehr intelligent eigentlich gemacht.
Ja, sehr intelligent. Finde ich auch guter Humor. Mhm. Wahnsinn, was du alles gesprochen hast. Und du stehst ja auch noch vor der Kamera. Also das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Ist ja gar nicht ein, also was würdest du sagen, ist das dein, ist Schauspieler dein Hauptjob oder ist Synchronsprechen dein Hauptjob? Oder kannst du das nicht sagen?
Nee, man sagt ja Schauspieler. Also dann kommst du auf den Bereich an. Natürlich von der Häufigkeit bin ich mehr im Studio. Also wenn ich das drehen würde, was ich synchronisiere, dann hätte ich 1000 Tage, das geht gar nicht eigentlich. Ist ja auch, also jetzt nur als Zahl, also Lucifer zum Beispiel, ist, das sind 48 Minuten oder sowas und ich an einer Folge synchronisiere ich einen Tag. So, gedreht wird das aber in 8 oder 9 Tagen, glaube ich. Und dann noch mit Post, mit den ganzen CGIs und so weiter. Also das ist einfach ein ganz großer zeitlicher Unterschied. Mhm. Und das Leben natürlich auch. Deswegen ist das, also ich fühle mich da, ich bin da ja dankbar, weiß ich nicht. Es ist einfach arschgeil, so hin und her zu springen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nur eine Sache wird mich vielleicht langweilen. Und so bin ich entweder im Synchronstudio oder ich bin an einem Set. Und das ist ja auch ein sehr, sehr unterschiedliches Leben dann auch. Also wenn ich am Set bin, habe ich einen Fahrer, der mich abholt. Ich habe dort Catering, die Leute kümmern sich um mich. Muss hübsch aussehen und sag meinen Text und dann mehr muss ich nicht machen. Beim Synchron ist es halt schon harte, schnelle Arbeiten. Das, ja. Da was zu entwickeln, da musst du schon sehr gefestigt sein, einfach in, weil keiner hat mehr die Zeit irgendwie, du, wir reden jetzt erstmal drüber und wie du das siehst und wir entwickeln das, da ist null Zeit dafür.
Da musst du abliefern.
Da musst du einfach abliefern. Ja. Das ist beim Drehen teilweise auch, aber du hast auf jeden Fall viel mehr Zeit. Aber also ich liebe einfach die Vielfältigkeit. Das ist großartig. Also wenn ich einen Film gedreht habe, bin ich wieder froh, wenn ich so jeden Tag schluffig irgendwie ins Studio gehen kann mit einem Kaffee in der Hand und so meinen Rhythmus habe, durch München fahre oder durch Berlin. Mhm. Und auch andersrum, wenn ich sehr viel synchronisiert habe, finde ich das auch wieder großartig zu drehen. Es ist aber was, es vereint das schon, also der Sprechbereich und quasi das Darstellende. Aber es sind komplett andere Sachen. Nur weil jemand ein toller Schauspieler ist, muss es nicht heißen, dass er synchronisiert. Das ist für viele ein Problem. Ich habe viele tolle Kollegen mit einer wunderschönen Stimme auch, die sie aber nicht benutzen können. Beziehungsweise sie können sich nicht unterwerfen dem, was der Schauspieler oben macht. Das ist ein Riesenproblem. Ich merke das ja selber auch bei mir, wenn der Ton mal nicht gut war und ich muss mich selber nachsynchronisieren, dann merke ich schon, wo die Grenze ist. Also es wird nie original sein. Geht einfach nicht, wenn du synchronisierst. Das muss aber nicht besser oder schlechter sein. Es ist halt was anderes und das muss man wissen.
Ist das Standard, dass man sich in Deutschland selber nochmal bei Serien oder Filmen als Schauspieler nachsynchronisiert?
Nur wenn der Ton schlecht war. Also wenn Geräusche waren und wir waren an einem Marktplatz und die Glocken sind angegangen. Wir konnten das nicht aus Zeitgründen nochmal drehen. Aber das ist nicht Usus. Ich würde das aber sehr interessant finden. Ich habe da auch so im Laufe meiner Jahre fängt man ja dann auch an, so sich so seine eigenen Sachen zu überlegen, was man gerne umsetzen würde und so weiter. Und ich würde das schon interessant finden, wenn ich, nehmen wir mal an, ich würde eine Serie machen oder einen Film und von Anfang an sagt man, der wird aber synchronisiert, dass man sowas macht, weil du es noch dichter erzählen kannst, dann ist der Ton natürlich das, was die Menschen normalerweise, also du hörst immer nur was im Original an und im Original wird auch sehr viel nachsynchronisiert. Kannst viel besser das abmischen mit der Musik viel besser noch einsetzen. Und da habe ich schon mal dran gedacht, wie das wäre, einfach wirklich den ganzen Film zu synchronisieren. Also du drehst babylonisch, dann kannst du auch international drehen. Babylonisch heißt, dass jeder seine eigene Sprache spricht, weil es ja sowieso synchronisiert wird dann. Mhm. Also gibt es schon Überlegungen auch, aber Usus ist es nicht.
Ich habe das Gefühl, bei so Netflix-Serien wie hier Dark oder auch How to Sell Drugs Online Fast, hatte ich oft das Gefühl, dass die deutsch synchronisiert sind.
Das kann auch, in dem Fall weiß ich es nicht, das kann gut sein, weil es halt immer so eine Tonsache ist, wenn die irgendwo drehen, wo es halt wirklich ganz schwierig ist und die Tonprobleme haben. Und wenn sie schlau sind, synchronisieren sie alles. Ich habe das schon, was auch furchtbar ist, wenn du auch international drehst, dass die Deutschen Deutsch sprechen, die anderen halt ihre Sprache und die Deutschen werden nicht nochmal synchronisiert von sich selber. Und du hörst es einfach. Das ist ganz klar. Du kannst es niemals so mischen, dass es sich anhört, als wären beide
im
original.
Gleichen Raum.
Ja, das ist Quatsch. Und dann auf der anderen Seite, mir ist es jetzt, habt ihr Barbarians gesehen?
Noch nicht, nee.
Da ist mir das aufgefallen. Also erstens ist die Deutschen quasi, also die Barbaren, die haben so eine moderne Sprache, dass man denkt, das passt irgendwie nicht. Und die Römer haben so eine sonore, wirklich so eine internationale Stimme. Und das ist auch ganz schlecht angeglichen, finde ich. Also das ist irgendwie so.
Da wird sich manchmal nicht, das fällt mir auch manchmal auf, dass da die Leute sich nicht bis zum letzten Quäntchen nochmal Mühe geben. Ich glaube, die geben da nicht viel drauf. Da bist du vielleicht auch einer der wenigen Leuten, denen das auffallen würde, oder?
Wahrscheinlich wird es mir noch eher auffallen, weil ich halt stimmenaffin bin oder natürlich auch in der Branche drin bin. Aber ganz allgemein würde ich sagen, auch jetzt was die Musik angeht, auch in normalen Serien, das ist sehr stiefmütterlich. Also es hört sich an, als hätte jemand irgendwie eine CD im Hintergrund irgendwie abgespielt und das ist halt nicht schön abgemischt. Und da fehlt einfach dann das Verständnis oder die Kohle, dass man noch sagt, nee, wir machen eine tolle Mischung zum Schluss auch noch.
Vielleicht ein Zeitding auch.
Ja, klar. Ja, ein Zeitding, klar, wenn du seriell bist, ganz sicher. Aber wenn du etwas mehr Budget hast oder einen Film hast, dann ist es schon eine andere Nummer. Also da muss das einfach drin sein, auch diese fetten Töne. Und da muss man auch sagen, Schweiger hat das super gemacht. Also ich bin ein Riesenfan von Schweiger. Du kannst von den Filmen halten, was du willst. Aber der, erstens hat er Push the Button und er hat ganz früh...
Was heißt das?
Auf Knopfdruck schafft er es wirklich, dass du weinst, lachst oder sonst irgendwas. Also wie die Amis, wie im besten Popcorn-Dings. Die Situationen können übertrieben sein, aber du glaubst es gerade noch so und gehst halt deswegen so mit. Und der hat ganz früh schon in seinen ersten Sachen eine super geile Mucke einfach drauf gehabt. Ich weiß noch, das ist immer noch eins meiner Lieblingslieder, Cappuccino, der Eisbär.
Der Eisbär war ein guter Film, fand ich damals.
Und das war der Titelsong von ihm und da bist du einfach mitgegangen. Weißt du, wenn du beim Film schon ein bisschen mit so groovst, hast du ein gutes Gefühl einfach und du machst durch Musik, also wenn du mal einen Film, kann man ja ein Experiment machen, einen Film mit gruseliger Musik, mit lustiger Musik und mit irgendwie Musik, die Szene wird komplett anders beurteilt dann.
Ja, das war so sein, also der Eisbär war ja so ein bisschen so ein Tarantino-Klon. Ja. Und das war ja so ein bisschen, glaube ich, auch die Inspiration, weil Tarantino ja sehr viel auch mit Musik arbeitet.
Unfassbar,
und so, ne? Und ganz viel Stimmung erzeugt durch Musik und ich glaube, das war da auch so ein bisschen ein Einfluss. Du wolltest, glaube ich, noch was fragen, ne?
Also es waren jetzt alles mehr so Erfolgsgeschichten. Ist auch mal was schiefgelaufen? Irgendwas, was dir vielleicht sogar unangenehm war? Bist du mal gefeuert worden oder so?
Natürlich.
Also ja, ich glaube, einer meiner ersten Jobs, meine Mutter erzählt das immer noch gerne, da muss ich 3 gewesen sein und meine Schwester war dann 5 oder 6, hatten wir in einem amerikanischen Spielfilm mitgemacht, aber nur eine ganz kleine Szene auf der Bavaria, also in Geisel-Gasteig in München. Mein Vater oder unser Vater war im Lazarett irgendwie und wir sollten so vor ihm stehen und ihm Brot geben irgendwie. Und wir wollten ihm nichts abgeben und sind gefeuert worden. Oh, wir waren draußen, weil wir uns einfach geweigert.
Weil ihr so klein wart.
Ich weiß nicht warum, weil ich meine, wir haben ja nicht gehungert unbedingt, aber wir wollten ihm nichts abgeben. Und ich bin, glaube ich, auch einmal beim Synchron umbesetzt worden. Und da ging das nämlich, glaube ich, um Singen. Da ging das an der blauen Donau, da musste ich irgendwas, sollte ich singen und es ging halt gar nicht. Und ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe und ich schon in Fantasien habe ich mich schon zu Hause wieder gesehen in meinem Bett, weil ich einfach nur weg wollte. Ja. Das war sehr unangenehm. Wir haben das echt über, also 1,5 Stunden ungefähr probiert und das ist einfach, wenn du einfach von vornherein merkst, es wird nicht funktionieren und dann quälen sie dich noch ein bisschen. Das
ich kann mir vorstellen, so anfangs vom Mikrofon oder vor der Kamera zu sein, da ist ja, die meisten Leute sind da ein bisschen aufgeregt, aber wenn man so viel gemacht hat wie du, ist wahrscheinlich alles verflogen einfach irgendwann, oder? Ist da ganz viel Professionalität drin, dass du gar nicht mehr groß aufgeregt bist von einem Job?
Also der Vorteil natürlich als Kind ist, dass du da ganz anders rangehst, da gehst du spielerisch, da bist du nicht aufgeregt, sondern das ist wie ein Spiel, auch beim Drehen. Ich hatte, glaube ich, bewusst das erste Mal, glaube ich, mit 8 oder 9 gedreht. Das war damals Ehen vor Gericht, das war auch so, die Formate gibt's ja ähnlich jetzt immer noch, das war gespielt, aber es war geskriptet. Also und ich hatte viel Freiheit eigentlich, dass man wusste nicht, ob ich jetzt zu meinem Vater oder zu meiner Mutter lieber gehen will, das hat man wirklich offen gelassen. Aber das war ein Spiel einfach. Und das sieht man oft oder hört man auch oft bei Kinderstars oder bei Kindern, die schon früh angefangen haben, entweder zu spielen oder zu sprechen. Sobald die anfangen, ein Bewusstsein aufzubauen, was die da machen, dann werden sie unsicher ganz oft. Weil dann plötzlich fangen sie an, ah nee, das ist ja irgendwie komisch, jetzt versuche ich mal so und so.
So eine Unbekümmertheit.
Die Unbekümmertheit geht weg und dann kommt eigentlich das Professionelle und das muss eigentlich schon begleitet werden dann auch, weil es halt eine andere Nummer ist. Und das nicht, ach süß und quäkt er so, sondern nee, da wirst du ganz anders beurteilt. Und das ist dann manchmal so eine Gefahr. Und ich hatte auch mal, glaube ich, 2 Jahre nicht gearbeitet. Das war von 16 bis 18 oder sowas, weil mir das alles irgendwie egal war. Also
von 16 bis 18 nicht gearbeitet.
Ist trotzdem da.
Nein, aber das, wo ich ja auch keine Lust hatte, also TKKG, ich weiß, das haben wir da, glaube ich, schon aufgenommen, aber das waren ja letztendlich auch 4-mal im Jahr. Also TKKG ist ein Riesenthema in meinem Leben natürlich, weil es auch zur Popkultur gehört. Zur Deutschen, aber rein zeitlich ist das ganz wenig nur. Also wie gesagt, 4 Folgen, das heißt 4 Tage im Jahr.
bei TKKG, das machst du jetzt so lange schon, also 40 Jahre, konntest du die Rolle des Willi Sauerlich, also das Klößchen, auch ein Stück weit mitentwickeln? Oder bist du nach wie vor, kriegst du das vorgegeben und du machst es? Oder kannst du auch sagen, Leute, ich spreche den seit 40 Jahren, ich bin ein Stück diese Figur. Das würde Willi niemals sagen. Oder warum macht Willi nicht sowas? Hast du da Einfluss auf die Entwicklung?
Ja, also es ist ja keine großartige Entwicklung, weil, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, dass wir uns da sehr treu sind. Man muss auch dazu sagen, Heike Dine Körting, die Märchenkönigin, macht ja auch seit über 40 Jahren Regie. Die würde mir dann auch niemals irgendwie reinreden. Also es ist von vornherein schon so, wenn Tim, also wenn Sascha Dräger irgendwas sagt oder Tobias Diakov, ja, ist doch Quatsch, also der sagt das so nicht. Das haben wir alle Freiheiten der Welt. Und tonlich, also wir wissen ja schon, was wir machen. Heike Dine ist schon bei uns ein bisschen hinterher, dass wir nicht zu schnell reden oder gerade im Dialog, dass das nicht Ping-Pong, sondern immer ein bisschen ruhiger auch, dass man folgen kann. Das sind aber so die großen Sachen eigentlich, wo immer noch so ein bisschen quasi Regie gemacht wird, aber sonst sind wir es halt einfach. Also das ist so, ja, und wir haben ja auch gute Autoren, die sich auch, also es hat sich auch geändert von Karl Mutschak von damals, da war ja überhaupt kein Kontakt und da waren wir so jung, da haben wir die Sachen auch nicht in Frage gestellt, sondern ja, dann haben wir das halt so gelesen und da war das nicht so, hey, meiner wird das so nicht sagen. Ich habe das da nie so kritisch gesehen. Das hat sich später erst entwickelt und so ist es jetzt eine schöne Zusammenarbeit natürlich auch.
Gibt es eine Lieblingsfolge von TKKG, die dir noch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist vielleicht?
Also grundsätzlich, wenn ich rausgehe nach den Aufnahmen, habe ich die Folge vergessen. Ja. Aber ich werde das öfter gefragt. Ich habe keine richtige Lieblingsfolge, dass ich sagen würde 170 oder sonst irgendwas, Schlossgespenst im Graben. Aber ich mag grundsätzlich die dichten Folgen. Also wir waren einmal, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, die Folge. Wir haben in einem Altenheim ermittelt. Das war so ein bisschen spooky. Da sind so Bilder haben sich ausgetauscht und so. Und wir waren halt nur in dieser Location. Das fand ich ganz spannend eigentlich, weil das wirklich so wie in den alten Wallace-Filmen eigentlich, die auch oft nur an einer Location waren, die dann so dicht erzählt werden. Das fand ich eigentlich ganz toll. Das hat mir, sowas gefällt mir.
Okay. Nervt dich das manchmal? Nervt dich Willi manchmal? Er ist ja ein bisschen der Comic Relief, würde ich mal sagen. Aber er ist ja schon, also natürlich, wenn du als Kind TKKG hörst, will jeder Tim sein, logischerweise. Dann gibt es zumindest Karl, der smart ist, der auch diese Computeraffinität reingebracht hat. Das ist, was ich immer cool fand, wenn er irgendwelche Sachen gesagt hat, die mit, natürlich auch voll der Nerd war mit Videospielen und Co. Womit du connecten konntest. Gut, Gabi war für mich raus, weil sie ein Mädchen war.
Klar.
Und dann gibt's halt Klößchen. Und die einzige Connection, die ich zu Klößchen hatte, ist, dass ein Kind auch Schokolade mag. Aber ansonsten war der immer so, also man war schon auch manchmal angenervt von dem als Hörer.
Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt, ich hatte das ja auch gesagt, ich wäre gern Tim gewesen in dem Alter. Aber jetzt liebe ich Klößchen, weil ich glaube, er der Einzige ist, der wirklich in sich ruht. Ist dem scheißegal. Na. Der ist halt, wie er ist, ist auch dick, ist übergewichtig, das weiß er auch, aber geht super locker damit um. Und auch mit den Frotzeleien jetzt von den Freunden. Also ich glaube, dass er der am meisten gechillte eigentlich von den Vieren ist. Und das finde ich eigentlich ganz großartig. Und das perlt an dem einfach so ab. Und er hat natürlich auch großartige Freunde, die ihn dann auch immer wieder verteidigen. Aber mittlerweile, ich sag ja schon bei den Aufnahmen teilweise, ist mir Tim zu brav geworden. Der ist ja, also wo immer, oh, er ist so gewalttätig und so weiter. Naja, es ist halt so manchmal im Leben, da gibt's halt, da kannst du nicht mehr weiterreden, weil du weißt, egal wie du redest, du würdest den anderen irgendwie nicht erreichen. Und wenn du in der Notsituation bist, musst du halt dann was machen. Und dann solltest du möglichst der Erste sein. Deswegen fehlt mir das ab und zu. Und da ist sich Klößchen ja nach wie vor total treu geblieben.
Also ich find halt, dass bei Tim war es halt so, ich bin auch in den Judo-Verein gegangen und ich war.
Wer nicht? Das waren wir alle.
Ich war aber sehr lange. Also ich habe, glaube ich, 11 Jahre Judo gemacht.
Ach, krass, warst du dann Braunschauen oder was
hast du? Ich war, oder also ich durfte die Prüfung nicht mal, weil ich noch zu jung war, aber ich war 5 Jahre Blaugurt.
Ach geil.
Und ich habe, das war mit ein Grund, warum ich da reingegangen bin. Und es war immer für mich so diese, eine TKKG-Folge war immer dann blöd, wenn es nicht eine Action-Szene mit Tim gab.
Ja, ne? Eben, das meine ich ja, das ist doch, das erwartest du.
Braucht man, ja.
Ey, lass mal meine Hand gehen. Oh nein, er hat meine Hand ausgekugelt. Ah, so, jetzt kommst du mal her. Oh. Also ich habe das immer geliebt, wenn es dann so hieß, und jetzt wendet Tim Judo an. Was ja heutzutage, wenn du jemandem sagst, ich mach Judo oder so, dann ist das ja so, wow. Hilfe. Ja. Aber damals war das halt irgendwie so, das war halt auch eine Komponente, die es bei den drei Fragezeichen eigentlich nie gab, so eine gewisse, ich will nicht sagen Körperlichkeit, aber so Action gab es. Ich war auch Colt Sievers Fan oder so, ne? Und ich habe das geliebt, ein Colt für alle Fälle, wenn die sich, oder Terence Hill, Bud Spencer, diese Schlägereien.
Ja,
und so,
natürlich.
Ne? Und das war so ein bisschen schon das Spice in der Suppe. So. Mm,
das stimmt. Ja, das ist auch immer die Diskussion, weißt du? Ein gutes Vorbild sein. Und wenn man das den Kindern irgendwie so vorlebt, dann werden die das kopieren. Das ist ja Quatsch einfach. Also jemand, der aggressiv ist, wird immer irgendwie einen Grund haben, irgendwo draufzuhauen. Und jemand, der es nicht ist, nimmt es einfach nur, oh schön, oh, so einen Freund hätte ich auch ganz gerne. Oder in so einer Jugendgruppe wäre ich auch ganz gerne. Oder wenn ich bedroht werde. Ich meine, wir hatten alle irgendwie so die kleinen, lustigen Banden irgendwie als Kinder und haben das eigentlich komplett nachgespielt eigentlich. Und auch das mit Gabi, dass die da, das war auch so damals. Also wir haben ganz klar, du pass mal auf, wir kümmern uns drum und so weiter. Klar. Und wir haben nicht gesagt, du Gabi, kannst du vorgehen, kannst du ihn umhauen bitte? Das ist doch Quatsch. Ja. Also deswegen, das haben wir auch so gelebt. Jetzt mittlerweile ist halt jeder einfach nur zu Hause an seinem Tinder-Ding oder an seinem Insta und die sind ja nicht mehr als Gruppe draußen. Absolut. Irgendwie. Deswegen hat sich das verschoben. Aber
wir haben bei uns in der Straße, haben wir Leute beschatten gespielt. Ja, also einfach Leute, die langgelaufen sind. Und dann sind wir denen hinterher, wir durften aber nie über die große Straße. Und dann nie über die große Straße. Wir waren einfach lost für immer. Und wir waren so froh, wenn die irgendwie um die Ecke in den Supermarkt gegangen sind. Dann standen wir so da, haben aufgeschrieben, wann er in den Supermarkt rein ist, wann er wieder raus ist. Haben versucht rauszufinden, was er eingekauft hat. Sind dem hinterhergelaufen. Die Leute haben...
Du hattest wenigstens was zu tun. Wir sind rausgegangen, wollten Detektiv spielen, sind so rumgelaufen, haben Fälle gesucht, aber nie was gemacht. Weil wir dachten, also bei TKKG und drei Fragezeichen, den ganzen Kinder sehen, da passiert das so von selber. Und wir dachten, wir müssen einfach nur rumlaufen, dann haben wir einen Fall.
Der Fall ist
nie was passiert. Ja, leider.
Ja, aber ist das nicht geil für die Fantasie? Ja, das fand ich so toll. Und das hatte, vielleicht ist es auch daher, ich hatte jetzt nie so viele Freunde. Eigentlich kaum.
Oh mein Gott.
Und aber ich habe wahnsinnig gerne so Fantasy-Dinger gemacht, eben auch raus. Oder ich habe mich als Fantomas verkleidet und wir haben damals so auf einem Dorf gewohnt, bin über die ganzen Garagendächer gesprungen und so weiter. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. Aber das war total geil. Ich war immer draußen und habe so mir so meine eigene Welt irgendwie gesponnen. War total glücklich und happy. Also und das fehlt jetzt auch. Ich sehe das ja auch an meinen Kindern. Das ist so anders irgendwie.
Ja, wir haben ja auch beide Kids und mein Großer wird jetzt 8 und ich muss sagen, ich bin auch schissiger irgendwie als meine Eltern.
Ja, auch, ich bin Helikoptervater.
Ja, und das ist halt voll scheiße, weil ich mir jedes Mal so denke, man will das ja nicht sein und man ist sich auch bewusst drüber, aber irgendwie kann ich es auch nicht abschütteln und bin auch irgendwie, mein Sohn hat jetzt so eine GPS-Uhr, geht in die Schule mit einer fucking GPS. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich crazy. Ich bin mit 6, habe ich einen Schlüssel in Frankfurt, ja. Ich bin in Frankfurt Innenstadt aufgewachsen. Hat meine Mutter einen Schlüssel, ich war ein Schlüsselkind, meine Eltern geschieden, Schlüssel um den Hals gegangen. Meine Mutter ist Lehrerin, ist zur Schule.
Wir sehen uns abends.
Ja, so ungefähr. Und dann bin ich mit dem Bus alleine 2 Stationen zu meiner Grundschule. Und es war kein Problem. Und ich, und der ist jetzt schon 8 und ich, die Schule ist 800 Meter Luftlinie entfernt. 2 Straßen, klar, es ist eine große Straße, aber ja, das nervt mich auch.
Ja, aber also da bin ich komplett auf deiner Seite. Also die Große ist jetzt 14, auf der sage ich, du rufst an, wenn du da bist und wenn du wieder losgehst, sonst irgendwas. Die Kleine ist jetzt zu klein noch, die ist 2,5 oder demnächst 3. Aber es hat sich einfach ich glaube schon, dass uns ein wenig Unschuld geraubt wurde. Mhm. Es ist einfach zu krass geworden, was
da
so
abgeht. Ist es wirklich krass geworden oder... Denken wir das nur?
Ich glaube, es ist natürlich auch geschürt, dass jetzt mehr berichtet wird darüber. Ja. Das ist, die Sachen sind immer passiert, aber es wurde nicht so berichtet. Und jetzt kriegst du das natürlich schon ein bisschen mehr mit. Und ich glaube schon, dass die Aggressivität zugenommen hat.
Also, ja, aber ich meine, ich zum Beispiel, meine Angst, Riesenangst ist, dass mein Kind gekidnappt wird.
Ja.
Wenn du jetzt einmal eine Statistik anguckst, wie viele Kinder in Hamburg gekidnappt wurden, die Chance, dass er vom Blitz getroffen wird, wahrscheinlich höher als dass ein Kind gekidnappt wird, ja. Mhm. Also rein statistisch jetzt gesehen.
Ja.
Und also es ist nicht unbedingt immer eine rationale Angst, sondern irgendwie ist das dann, aber wenn ein Kind gekidnappt wird, und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, oder wenn irgendwas passiert, dann kriegst du natürlich das Special und hast die genauen, und du bist zugeballert mit Informationen, was du früher wahrscheinlich Nee. Hättest du es nicht mitgekriegt, wenn in Hamburg irgendwas einem Kind passiert wäre und du warst in Frankfurt, hast du überhaupt nicht mitgekriegt?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass du kannst ja einen Chip auch unter die Haut machen, dass die Kinder es nicht so mitbekommen.
Ja.
Dass man irgendwie so ein bisschen in Panik ist oder Angst hat, dass die Kinder ganz easy aufwachsen können, aber auch wissen, was sie machen dürfen und was sie eben nicht machen dürfen, ja, weil es könnte eine Gefahr eben dahinter sein. Das finde ich schon sehr wichtig, ja, aber ohne, dass sie jetzt irgendwie so reglementiert sind oder sich nicht frei bewegen können. Ja. Und es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, glaube ich, auch Stadt und Land und, ja, und ja.
Ja, du darfst die Angst nicht auf die Kids projizieren.
Genau,
so,
genau.
Aber also wir sind ja drauf gekommen, jetzt schweifen wir schon wieder fast den Erziehungspodcast ab. Aber es ist tatsächlich so, dass diese drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde und so, das war schon, ich finde, wie du sagst, eine nicht unrealistische Abbildung von natürlich dramatisiert, damit es auch Spaß macht, aber das hat die Kinder, man konnte sich da sehr gut mit identifizieren. Mhm. Hat sich denn dann TKKG in den 40 Jahren auch gewandelt? Also ich muss zugeben, ich habe jetzt lange kein TKKG mehr gehört. Haben die jetzt Smartphones statt Walkie-Talkies?
Das haben sie, aber sie haben immer noch keinen Führerschein.
Okay, okay.
Aber würden sie wahrscheinlich auch nie machen, weil sie ja sehr, sehr grün sind. Mhm. Klar, also da gehen wir natürlich mit Smartphones und gerade jetzt mit Karl, der Computer, kann da auch schon mal googeln oder sowas, da sind wir schon moderner geworden. Das wäre jetzt Genie. Auch Quatsch. Dieses Jahr, oh, so ein Genie. Ja, google doch mal. Ich war schneller.
Das kann nur Karl, dieses Google.
Ja, dieses Google-Ding, dieses Internet. ja, klar, da sind wir moderner geworden. Und die Geschichten, es gibt jetzt auch TKKG Junior.
Ja. Das habe ich auch schon meinem Sohn vorgespielt.
Also wir werden jetzt gerade etwas, wie soll ich sagen, die Geschichten werden etwas mutiger, etwas erwachsener und dafür ist TKKG Junior etwas kindlicher, so dass das da auch nochmal ein Unterschied eben ist.
Gibt es auch von drei Fragezeichen Kids, sehr
genau,
beliebt auch
genau.
Bei meinem.
Aber ich habe gedacht, die drei Ausrufezeichen, das sind Mädchen, oder?
Das sind die Mädchen.
Okay, genau. Drei Ausrufezeichen. Ja, also das ist ein großer Kosmos und das ist das Tolle jetzt für uns auch selber auf der anderen Seite, dass sich im Moment wahnsinnig viel tut. Auch Sony hat da jetzt sehr viel angerissen auch. Allein, dass ich hier bin, ja, mein Podcast, dieses Podcasting, wird sich das durchsetzen? Und das ist natürlich großartig, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben. Oder wir hatten jetzt ein 8D-Hörspiel aufgenommen, was unfassbar ist.
Was ist das?
Das ist geil. Ich kannte das auch nicht.
8D finde ich ein bisschen übertrieben. 4D ist ja schon.
Dass das überall ist. Also das Hörspiel kannst du auch nur du kannst es normal anhören, das ist aber nicht der Effekt. Wenn du es mit Kopfhörern anhörst, ist es wirklich 8D um dich rum. Da geht einer rein, du hörst es dann plötzlich da, du erschrickst dich schon fast. Plötzlich spricht einer von hinten. Und wir haben eine Folge auch in einem Schloss, die echt fast schon gruselig ist. Und wenn du das nachts anhörst mit den Kopfhörern, du denkst wirklich, jemand ist hinter dir unterm Bett oder sonst irgendwas.
Aber dann brauchst du besondere Kopfhörer?
Nee, ganz nur Kopfhörer. Das ist völlig egal wie. Und das ist halt.
Sind das diese Mikrofone, die aussehen wie menschliche Köpfe, wo die Mikrofone in den Ohren stecken?
Wir haben diese ASMR-Kopfhörer
sozusagen. Ja. Ich glaube, Binaural Audio oder so im Englischen.
Also wir hatten das also einzeln aufgenommen, da kannst du nicht reinreden dann. Also so können wir jetzt interagieren, auch im Hörspiel. Das ging dort nicht, sondern wir mussten immer so eine kurze Pause machen, bis der andere reagiert. Das war ein bisschen ungewohnt. Aber wir hatten einen Trailer gemacht und da hatten wir dann einen Kopf quasi und um den Kopf sind wir rumgegangen dann. Mhm. Wie die das, wenn sie es einzeln aufnehmen, wie sie es positionieren, keine Ahnung. Aber das hört sich echt krass an. Und das finde ich natürlich toll, dass wir auch so eine kleine Evolution eben machen, was ist im Hörspielbereich, was ist da überhaupt möglich, was können wir ändern. Und da sind noch ganz tolle Ideen, die wir haben. Und das finde ich auch ganz spannend.
Wie ist denn so der Hörspielmarkt? Hat der sich verändert? Also was mir halt auffällt, ist, dass die Kids immer noch, also mein Sohn immer noch zum Einschlafen gerne Benjamin Blümchen hört oder so. Also da ist fast die Zeit stehen geblieben. Es werden immer noch drei Fragezeichen gehört, TKKG. Ne? Also das ist ja auch irgendwie 40 Jahre ein Entertainment-Medium anzubieten, ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich anguckt, welche Serien gibt's, die 40 Jahre lang laufen. Ja. Also kannst du an einer Hand abzählen. Wenn überhaupt, da sind wahrscheinlich dann nur so Soaps oder sowas, ja, reich aber schön vielleicht, oder wie die heißen. Aber
die aber immer umbesetzt wurden dann auch.
Die kamen auch immer umgesetzt dann wieder neu.
Ja.
Also das ist schon krass.
Ja, das ist großartig. Eigentlich ist es hört sich erstmal langweilig an vielleicht, aber es ist großartig, dass das so lang funktioniert hat. Es war auch das muss man aber auch sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er ist das alles sehr eingebrochen. Also ich glaube, TKKG war auch kurz davor, irgendwie angestellt zu werden von den Zahlen her. Und dann plötzlich, ich weiß nicht wodurch, ist das abgegangen wieder wie Luzi. Mhm. Und jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Labels auch. Es gibt ganz viele kleine Hörspielproduktionen. Also ich glaube, es fing vielleicht mit den Hörbüchern an irgendwie, dass Leute keinen Bock hatten irgendwie zu lesen, sondern dann, wenn sie Auto gefahren sind, einfach sich das Buch haben vorlesen lassen. Vielleicht ging das so wieder los. Jetzt im Moment ist das also Wahnsinn. Also ich sehe ja die Zahlen, auch gerade durch Streaming oder was extrem war im Lockdown Anfang des Jahres. Die Leute waren zu Hause, haben sich gelangweilt und die haben gestreamt wie verrückt. Ja. Also das ist extrem hochgegangen. Und jetzt mit den 40 Jahren in einer Serie oder in einen Charakter zu haben, ist in dem Fall natürlich großartig, weil ich das nicht jeden Tag mache. Also wie gesagt, die viermal im Jahr oder mit anderen Folgen 6-7 Mal. Das ist natürlich, so kannst du das über einen langen Zeitraum machen. Also ich hatte ja schon Serien gedreht auch, die haben mich nach 2 Jahren gelangweilt selber, weil das ist, und deswegen bin ich Schauspieler geworden. Ich wollte auch nie Theater und ein Stück 100 Mal spielen oder en suite auf Tournee gehen, das und die ewige Totale abgesehen davon. Ich wollte immer was Neues haben und das ist natürlich großartig und jetzt gerade im Sprechbereich, ich hatte Tage, ich war vormittags bis frühen Nachmittag in Hamburg, hab Klößchen gesprochen, musste dann rüber nach Berlin, Nachtschicht und hab Lucifer gesprochen und das ist natürlich dann so eine Range, und aber es ist halt immer aufregend dann und deswegen kommt da nie eine Routine rein, sondern ich freue mich eigentlich auf jeden Tag. Es gibt selten Tage, es gibt eigentlich nie einen Tag, wo ich sage, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Es gibt auch ganz viele Deppen, also ganz viele Deppenkollegen, aber auch das finde ich aufregend teilweise, weil ich die manchmal dann auch nur aus dem Fernsehen kenne oder von der Stimme her. Und ich finde es dann immer ganz spannend, wenn ich die dann quasi als Kollege kennenlerne und lasse mich dann überraschen, was das für Menschen sind. Aber auch das ist aufregend. Das Gute ist, ich weiß, es ist ja immer auf Zeit. Ich bin jetzt nicht irgendwie verheiratet für ein Jahr mit dem, sondern dann bin ich halt irgendwie 3-4 Wochen mit dem in dem Projekt und das war's dann auch wieder. Also es ist ein großer Vorteil. Also ich finde es jedenfalls so.
Gibt es was du noch auf der Bucketlist hast sozusagen? Oder anders gefragt, gibt es was du gerne gemacht hättest, was du vielleicht nicht bekommen hast oder so, weil du hast so viele Sachen gemacht. Gibt es das, wo du sagst, ich würde gerne mal Synchronsprecher sein mit in einem Film mit Robert De Niro? Hast du wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber bei der
Auswahl. Stimmt, der Schwiegervater, irgendwie sowas. Ja, letztes Jahr sogar. Siehst du,
also, aber gibt es da noch was, so einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
Naja, also immer die nächste tolle große Rolle. Also ich glaube, es ist eher so, dass ich, was ich mir noch erfüllen möchte, ist selber zu produzieren oder mitzuproduzieren und Sachen zu entwickeln, mitzuschreiben. Also ich kann keine Dialoge schreiben, ich bin aber ein sehr guter Skriptdoktor. Das heißt also ein fertiges Buch, da kann ich drüber gehen, weiß genau, da kann man es verkürzen, da kann man Gag einbauen, da kann man das so und so machen. Aber durch das Synchron eben, weil ich habe so viele Bücher jeden Tag die ganze Zeit und muss die manchmal auch ändern schnell oder weil die Labiale nicht passen, das ist dann ein gutes Training dafür. Und das wäre so ein nicht nur Traum, sondern das ist so, das wäre der nächste Step eigentlich für mich, der nächste logische, konsequente Step.
Oder Marvel-Film.
Scheiße, ja. Und beteiligt sein. Ja. Weltweit. ja, aber also das Ding ist ja, es wäre super cool, irgendein Superheld zu sein, wie Daniel Brühl das ja auch als Bösewicht gemacht hat. Aber die Dreharbeiten sind echt doof, weil du bist nur von der Greenscreen, das ist ja nicht, dass es so besonders toll ist, bist an irgendwelchen Drähten festgemacht, dass du durch die Luft fliegst und hast nur Greenscreen. Also das ist, du, wenn du gegen Superhelden oder gegen Superbösewicht kämpfst, ja. Ist denn animiert? Also das ist.
Das sagen auch viele so, weil damals, weiß ich noch, wurde das bei Episode 1 von Star Wars.
Oh Gott, ja, ne? Wahnsinn, ja.
Haben die gemeint, hat hier, wie heißt der Obi-Wan-Schauspieler?
Ewan McGregor.
Ewan McGregor hat gemeint, es wäre halt der furchtbarste Dreh seines Lebens irgendwie gewesen, weil er die ganze Zeit mit Jar Jar irgendwie einfach mit irgendeiner Besenstange geredet hat, an der 2 Tennisbälle klebten. Und ja, keine Ahnung. Und halt die ganze Zeit nur im Greenscreen und so. Und das war ja, damals war das noch relativ neu, ne? Episode 1 war ja, so einer der ersten richtigen krassen CGI-Geschichten so. Und wenn man so sich Making-ofs von diesen Marvel-Filmen anguckt, ne, das sieht natürlich für uns als Zuschauer geil aus. Und dann Schnitt, siehst du so im Studio, siehst du da irgendjemanden auf so einem grünen, wie vor so einem Supermarkt sitzen und denkst dir nur so,
oh, what the fuck.
Kann man die Leistung eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, dass sie dann da trotzdem einem das authentisch rüberbringen und nicht irgendwie.
Aber wir haben natürlich auch 150 Drehtage ungefähr und können das wirklich so Szene für Szene. Ich hatte jetzt neulich gedreht, Huibu kommt raus, der zweite Teil. Ja.
Von Bully Herbig.
Ja, also er spielt mit, aber produziert ist das von Red Pack, Christian Becker, und Sebastian Niemann hat Regie gemacht. Und ich durfte mitmachen, und das war eigentlich super, weil das genau beides vereint hatte. Und zwar bin ich ein ganz böses Zauberbuch, also ich darf da, glaube ich, gar nicht so viel sagen, und hatte, ich werde animiert. Und hatte diese Kamera vor mir, diese CGI, und musste die ganzen Dialoge machen.
Also diese Punkte auch so?
Hatte Punkte da, und ja, die Kamera war genauso vor mir, dass du immer, also wenn du das selber anschaust, ja, siehst du aus wie ein Depp. Und das war spannend, weil das wirklich Schauspiel mit quasi synchron verbunden hat irgendwie. Das war ein ganz spannendes
Projekt. Haben die dann nur deinen Mund aufgenommen,
nee, oder das dein ganze Gesicht? Das ganze Gesicht, ah, okay, ist dann. Und das wird dann quasi animiert und aufs Buch draufgelegt.
Das habe ich mal, da waren wir bei einer Produktion von einem Videospiel, wie hieß es, L.A. Noir?
Ja.
Ja, L.A. Noir, das hatte zum ersten Mal so auch so eine Motion-Capture-Technik, genau das, was du sagst, da saßen die in einem Raum, es waren irgendwie 80 Kameras und haben jeden, das Besondere an dem Spiel war eben die ehrlichen, realistischen Gesichtsemotionen, und du bist so ein Detektiv, also du spielst einen Detektiv in Los Angeles der 50er Jahre, glaube ich, und du solltest anhand der Gesichtszüge der
Beschuldigten
ja, konntest du dir dann, ja, okay, der zieht den Mundwinkel immer komisch hoch, es könnte eine Lüge sein. So,
okay.
Das war so ein bisschen das Feature dieses Spiels, und da wurden wir eingeladen nach L.A. und konnten uns diese Rig angucken. Es war wirklich so ein Rig, wie so eine Kammer, wo du drinnen saßt, und dann waren da so überall die Kameras und so, und dann haben die uns auch auf dem Computer gezeigt, wenn er so macht, wie das dann auf der Figur aussieht, und das war echt.
Ja, ist krass, was sich da entwickelt hat, auch in, jetzt computermäßig in den letzten Jahren.
Und du kennst bestimmt dieses Video von dem Drachen von der Hobbit, gesprochen hier von mein Gott, mein Namensgedächtnis. Wie heißt der denn? Cumberbatch.
Ah, ja.
Der hat ja den Drachen gesprochen bei der Hobbit. Da gibt es ein Video, wenn ihr es nicht kennt, müsst ihr es euch angucken, wo der im Studio auch diese Punkte da hat, und und wie der da abgeht um diesen Drachen. Der läuft dann auf allen Vieren im Studio. Und es sieht halt komisch aus. Weil du siehst halt einfach Benedict Cumberbatch irgendwie normal in irgendeiner Jogginghose und diesen Punkten, aber er macht halt diesen Drachen.
Ja, du musst ein leichtes Overacting auch machen, ja, dass das eben übersetzt. Genau. Und das war die Schwierigkeit, weil es ja normalerweise möglichst wenig irgendwie machen, dezent, und da wirklich auf die 100 eben drauf, dass gibt's das dann auch gut übertragen wird.
Gibt's da verschiedene Typen, wenn du mit denen im Studio bist, wo du dann auch manchmal erschrickst, dass er jetzt so weit ausholt und jetzt den Drachen macht, weil damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder?
Das war früher, also meinst du jetzt im Synchron?
Ja.
Jetzt nicht mehr, weil wir immer allein aufgenommen werden.
Allein?
Das fing damals mit, ich glaube, mit Disney oder sowas an, weil die Spuren irgendwie sauber haben wollten. Haben gesagt, nee, wir wollen die Leute einzeln aufnehmen, dann können wir sie besser abmischen. Und mittlerweile ist es so, dass du komplett allein bist. Und deswegen sage ich ja auch, das ist halt wirklich bam, 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 Takes nacheinander. Also wegschießen wir jetzt irgendwie zu inflationär, aber das ist halt nochmal was anderes, als wenn du zu zweit im Dialog bist oder hast du auch mal einen Take frei und dann ist der Kollege vorne oder sowas. Das ist seit den 90ern ungefähr nicht mehr. Das ist, am Anfang war es total ungewohnt. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt, und du hast auch, es gibt so eine Ego-Taste, da drückst du drauf und dann hörst du die Stimme von dem Kollegen. Also nicht nur das Original, sondern was ja für mich auch eigentlich dann wichtiger ist, wie er sich anhört. Aber dann müssen die anderen halt vorher auch erstmal aufgenommen worden sein. Das ist aber eine gewisse Routine, die du hast. Und das ist halt immer noch, wir haben jetzt ganz viele Kollegen, es gibt auch Kurse irgendwie, dass du Synchronkurse, dass du ins Synchron reinkommst. Und da sind ab und zu immer wieder Absolventen hinten drin in der Regie. Mit denen habe ich schon ein paar Mal gesprochen und gesagt, also letztendlich, und das sind ausgebildete Schauspieler auch, die aber dann nochmal so einen Extrakurs machen und sagen, also ihr müsst einfach eine Spielfreude haben. Das ist genauso wie beim Drehen. Ihr müsst innerhalb kürzester Zeit einfach euch in die Situation reinversetzen, was der Typ oder die Frau jeweils eben dort oben macht. Und das ist die Schwierigkeit daran.
Ich kann aus eigener Erfahrung, wurde ich eingeladen, um was zu synchronisieren. Das ist so ein Jahr oder zwei Jahre her, wurden Nils und ich eingeladen. Was waren das? So die, von den Wallace und Gromit-Machern dieser Steinzeit-Film. Mhm. Den Namen vergessen, logischerweise, wie immer. Und da sollten wir so zwei Fußballkommentatoren sprechen. Und
das ist aber gemein eigentlich, weil Kommentatoren haben einen ganz besonderen, so fast wie ein Singsang, dass die Leute es gut verstehen, aber in echt redet eigentlich keiner so. Das ist echt, das ist so hohe Kunst. Aber
das war auch ultra schwer, und tatsächlich wurden wir auch nicht genommen dann. Und das war, aber auch, es war, muss auch ganz ehrlich sagen, es war eine nicht so geile also wir haben einen Tag vorher, das wurden wir quasi angesprochen, aber das machen sie am nächsten Tag hin. Wir wussten noch nicht mal, welche Rollen wir kriegen, haben dann vor Ort sozusagen die Texte und die Videos zum ersten Mal gesehen. Also gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Wir sind ja auch nicht vom Fach. Also einerseits erstmal komplett überfordert mit, wie geht es hier überhaupt?
Naja.
Und dann andererseits war da der Druck hoch, weil es musste alles an innerhalb von einem Tag, also wir hatten, glaube ich, das Studio war noch 4 oder 5 Stunden und der Regisseur war zwar super, aber der hat halt auch, du hast halt gemerkt, der ist, ich habe seinen Namen vergessen, du wirst ihn hundertprozentig kennen, ein sehr bekannter war das wohl, ich habe seinen Namen leider vergessen, kann man nachgucken, und der arbeitet normalerweise mit Profis zusammen. Und dann hat er halt auch so gesagt, nein, ihr müsst da mehr, wie spricht denn der? Geh mal aus dir raus, der schreit doch, der findet das doch geil, mach das mal so. Und
Axel Malzacher? Ist egal.
Ich weiß es nicht.
Nein,
und das ist gar, also das ist nicht so leicht gewesen, da so einen Schalter dann umzulegen und so plötzlich aus sich rauszugehen, weil du bist in dieser Kabine.
Und alle hören dir zu, du bist wie auf der Bühne, ja, alle schauen dich an.
Also du musst einfach, also Scham darfst nicht geben, weil darum geht's gar nicht, völlig ablegen. Und ich habe viele Kollegen, die mit Ensemble eben anfangen, da sind sie dann zu 8, jetzt in den Corona-Zeiten nicht, aber sonst sind sie zu 8 drin. Und viele haben dann gesagt, ja, ich sag mal, sind die Kollegen hinter mir und da muss ich vorgehen und muss da irgendwas machen, das ist mir irgendwie unangenehm. Sag ich, ja, aber das ist halt das Problem. Mhm. Klar ist es für mich einfacher, wenn ich allein drin bin, aber der Cutter schaut mich auch an, Thomas da und Regie. Aber das ist halt part of the game. Also was soll man sagen? Ja. Und deswegen, das war, glaube ich, immer eine große Hilfe für mich, dadurch, dass ich immer wie sehr nerdig so meine eigenen Spiele immer gemacht habe und schon alles ausprobiert habe, Räuber und Gendarm, das und für mich so selber gespielt habe, ist das für mich einfach nur ein Prozess gewesen, den ich weitergeführt habe und jetzt werde ich halt dafür bezahlt.
Pierre Peters
Arnolds, ja, PPA.
War der PPA, genau. Ja. Das war der Regisseur und ja, wie gesagt, wir wurden dann am Ende, haben wir dann die Nachricht gekriegt, sie haben sich dann jetzt doch für professionelle Sprecher, also sie hatten sie schon aufgenommen, wir waren sozusagen der Bonus, hätten wir gut abgeliefert, hätten sie uns genommen, aber haben sich dann doch für die Profis entschieden. Und zwar, ich habe es dann im Endeffekt, also ich war mir schon auf der Rückfahrt sicher, habe ich gesagt, du hast einfach auch gemerkt, dass das nicht gut genug war. Und das ist ein Kinofilm. Also da war, wir wussten ja auch, dass die schon eine professionelle also schon zwei Profis hatten, die das eingesprochen haben und da hätten wir besser sein müssen als die, damit das klappt, da hätten wir schon mit irgendwas aufwarten müssen.
Da gibt's ein gutes Beispiel im Übrigen, eine der teuersten Synchronisationen aller Zeiten, hieß das 8 Frauen, der französische Film und das ist dann mit Iris Berben und mit Anne-Laure Elsner, Hoger und so weiter synchronisiert worden. Und da hast du gesehen, das ist eine tolle Schauspielerin. Hat aber nicht funktioniert. Und die haben es nochmal synchronisiert für die DVD-Fassung.
Echt?
Es war nur im Kino, weil sie natürlich damit Werbung machen konnten, gesprochen von bla bla bla. Ist aber nochmal synchronisiert worden dann. Und da siehst du halt, es ist nicht nur, weil du ein toller Schauspieler bist. Ja. Synchron ist halt was anderes. Und deswegen, das ist manchmal, finde ich, sehr despektierlich auch von Kollegen, die hauptsächlich Theater spielen und drehen. Wenn die da mal synchronisieren und dann irgendwie quasi auf die Kollegen wie so runterschauen. Also das ist einfach völliger Quatsch. Das ist ein anderer Aspekt des Schauspielens.
Und ein verdammt wichtiger. Gerade, also finde ich schon, gerade in Deutschland, das sich ja auch so ein bisschen, also zu Recht auch damit rühmt, eines der Premium-Synchronisationsländer. Also wenn
die beste, das kann man wirklich sagen.
Das ist so.
Deutsch ist die beste Synchronisation weltweit. Die Amis haben es gut drauf, wenn sie sich selber in Filmen nachsynchronisieren, aber nicht, wenn sie von vornherein Serien synchronisieren. Ja. Aber es hat sich ja mittlerweile, ist ja auch synchron so unglaublich gefragt, weil durch Netflix und Amazon, durch die ganzen Streaming-Dienste, die Amis würden gar nicht mehr hinterherkommen, das nachzudrehen. Die haben immer die Rechte gekauft und das dann neu verfilmt. Und jetzt kaufen die selber ein und synchronisieren auch. Selbst die Schweden fangen an. Die haben ganze Studios gebaut. Und das ist halt eine interessante Entwicklung. Und die Kollegen, die sonst immer so runtergeschaut haben, wollen jetzt alle synchronisieren. Man sieht sich immer wieder.
Trotzdem gibt es ja Leute, die hierzulande denn lieber den Originalton sehen.
Ja,
wie, klar. Was glaubst du, warum sie das bevorzugen?
Ich kann dir das sagen, weil ich gehöre dazu.
Du bist jetzt so. Und warum?
Naja, also bei Filmen ist es einfach so, dass ich finde, dass die Stimme zum Schauspieler gehört. Mhm. Also ein Schauspieler wird ja gecastet, weil der Regisseur sich sagt, der drückt das so aus, wie ich will. Mein Lieblingsschauspieler ist Al Pacino und bei dem ist es ja nicht nur die Mimik und das Aussehen, sondern auch wie der die Sachen spricht, wie er sie betont, die Werf, die er da reinlegt. Das ist für mich einfach mitentscheidend. Ich verstehe aber natürlich, wenn man einfach sich entscheiden muss zwischen, ich habe jetzt einen guten Sound oder es hört sich realistisch an, aber ich verstehe nichts vom Film, dass ich mich dann eher dafür entscheide, lieber alles zu verstehen. Ich habe das Glück, dass ich sehr gut Englisch verstehe und dann kann ich das so entscheiden. Also ich will das gar nicht.
Wie ist das mit Trickfilm, Zeichentrick? Das schaust du ja wahrscheinlich auch im Englischen, aber woran liegt das dann?
Bei Animes oder japanischen Filmen gucke ich es gerne japanisch mit Untertiteln. Und ansonsten halt aus dem, ich gucke eigentlich immer gerne aus dem Land, wo es herkommt. Also auch zum Beispiel asiatische Filme gucke ich gerne dann in asiatisch mit Untertiteln. Oder französische Filme, französisch mit Untertiteln.
Aber das ist ja kein Schauspieler, zu dem die Mimik gehört, weißt du, das meine ich.
Bei Zeichentrickserien, ja.
Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, weil ich schaue auch gerne Englisch. Und ich habe immer das Gefühl, dass Synchronisation im Deutschen immer so ein bisschen mehr Theater ist als Filmschauspiel, wenn man da jetzt mal einen Unterschied sieht. Dass dieses Overacting manchmal ein bisschen too much ist. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, an das authentische englische Original, man irgendwann so ein bisschen Distanz bekommt zu diesem deutschen Synchronding und das irgendwann ein bisschen wie Bauerntheater wirkt. Kannst du das verstehen?
Ich weiß, was du meinst. Das liegt auch daran, dass die Stimme sehr viel weiter vorne ist. Als im Original.
Du meinst, von wo sie rauskommt?
Ja, ich kann das gar nicht. Das ist so ein es ist so ein technisches Ding, einfach, dass die Stimme sehr viel präsenter ist und sehr viel weiter vorne, näher an dir dran vom Fernseher aus gesehen. Im Original ist es einfach anders eingebettet auch.
Ach so.
Aber mir geht's ja auch so. Also erstens musst du gut Englisch sprechen können. So, aber das ist dann das normale Englisch. Es fängt ja schon an, wenn du was Schottisches, Irisches an, werden die wenigsten verstehen. Und dann sind wir weiter bei Italienisch, Französisch und so weiter. Und ich glaube, für die meisten ist es einfach so, die wollen einfach relaxen, die wollen abends einen Film anschauen und sich nicht nochmal anstrengen. Ja. Auch mit Untertiteln, weil da haben wir nicht die Historie, das gibt's natürlich auch. Ein Film, den ich auch niemals synchronisiert anschauen würde, ist Tote tragen keine Karos.
Steve Martin.
Genau. Mit Rainemaker Frau. Das vergesse ich nie mehr. Jeder Jack ist anders, also soll jeder machen, wie er will. Ich kann beides verstehen. Es ist auch so natürlich, das geht ganz oft verloren. Das ist natürlich das Problem, dass bis auf die Deutschen alle, ob es Italiener, Franzosen, Amis sowieso, Schotten, Iren, wahnsinnig viel mit Dialekten spielen können. Mhm. Und das können wir hier nicht machen. Also wenn einer aus dem von den Südstaaten kommt, dann spricht er vielleicht ein bisschen schmutziger, aber er wird niemals im Deutschen das so übersetzen können, dass er einen Dialekt hat oder einen Akzent oder sowas. Und da sind natürlich auch die Grenzen vom Synchron erreicht. Also ich kann beide verstehen, ich bin da leidenschaftslos.
Es gibt zum Beispiel auch Sachen, die ich lieber deutsch synchronisiert sehe, zum Beispiel Sachen, mit denen ich als Kind aufgewachsen bin. Star Wars zum Beispiel oder Indiana Jones, liebe ich die deutschen Synchronisationen. Bud Spencer, Terence Hill sowieso, wäre ohne die deutsche Synchronisation wahrscheinlich nie so groß geworden.
Die zwei, das beste Beispiel, die zwei hat ja gar nicht funktioniert eigentlich. Da sind ja die ganzen Synchrondialoge komplett draufgelegt. Die haben ja was ganz anderes eigentlich. Es war eine komplett andere Serie eigentlich. Ja.
Und so einen Tarantino-Film gucke ich gerne im Original. Da will ich irgendwie so nah wie möglich an der Vision des Regisseurs einfach dran sein. Also ich kann das auch gar nicht so verallgemeinern. Und man wird auch immer gleich so in die Ecke gestellt, oh ja, elitär, guckt im Originalton. Aber das ist halt, macht das ja nicht, um anzugeben oder so. Das ist einfach eine Vorliebe, die man entwickelt hat. Ich habe das schon früher, eines meiner ersten Videospiele, die ich mir selber gekauft habe, war The Legend of Zelda. Und ich habe das war damals, wurden Videospiele auf dem Nintendo, damals wurden Spiele noch nicht synchronisiert. Das kam erst auf dem Super Nintendo. Und ich war dann so, dann habe ich das auf dem Super Nintendo, den Nachfolger, gespielt und dann hieß es plötzlich das Meisterschwert und nicht mehr das Master Sword und ich finde, der Dragon, und das klang für mich im Englischen so Master Sword. Das Meisterschwert, das klang so wie, gibt's nebenan in der Boutique, im Tante Emma Laden. Ja, haben wir das Meisterschwert. Aber das Master Sword,
Englisch ist schon ein bisschen cooler. Es ist einfach so.
Es wirkt ein bisschen cooler, die Sprache, und das ist bis heute so geblieben, dass ich auch zum Beispiel bei Spielen oder so das gerne auf Englisch, es liest sich einfach irgendwie.
Ja, aber wie hast du das Spiel genannt? Wahrscheinlich nicht auf Englisch, sondern Zelda, oder?
Zelda, natürlich, sage ich heute noch. Legend of Zelda. Wir sind am Ende angekommen. Manu, es war eine große Freude.
Eine große Freude für mich, danke.
Wir können eigentlich echt noch 3 Stunden weiter reden, aber du kommst einfach zur nächsten Staffel nochmal wieder und dann quatschen wir wieder und weiter.
Sehr gerne.
Viel Glück und für die weiteren Projekte, die anstehen. Wir werden das genau beobachten.
Oh, verdammt.
gute Heimreise.
Vielen Dank.
Nach München, den weiten Weg. Schön, dass du hier warst. Und ihr könnt gerne Feedback dalassen, wie es euch gefallen hat. Danke, Dennis.
Nein, kein Problem.
Und das war's mit dem Hörspielplatz für heute. Heute mit Manu Lubowski. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.